Meine Predigt heute Morgen steht unter dem Thema Verletzt und doch reich gesegnet. Und zwar aus 1. Mose 50 im Alten Testament, das letzte Kapitel im 1. Mosebuch. Ich lese die Verse 15 bis 26 in unserer Bibel auf der Seite 91. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, da ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef möchte uns Gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: Ach, also soll dir Josef sagen, lieber vergib deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Lieber so vergib nun die Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinete, dass sie solches mit ihm redeten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Also wohnete Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Desselbigen gleichen die Kinder Machirs, Manasses Sohnes, zeugten auch Kinder auf Josefs Schoß. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, und Gott wird euch heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Kindern Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so führet meine Gebeine von dannen. Also starb Josef, da er war 110 Jahre alt. Und sie salbten ihn und legten ihn in eine Lade in Ägypten. Erinnern wir uns an die Geschichte Josefs und seiner 11 Brüder. Jakob war ihr Vater, den sie gerade beerdigt hatten. Jakob und seine 12 Söhne waren alles andere als eine harmonische Familie. Das lag nicht nur an den Brüdern, das lag auch an dem Verhalten Jakobs gegenüber Josef und seinen Brüdern. So lesen wir in 1. Mose 37, Vers 3 bis 5: Israel, ein anderer Name für Jakob, aber hatte Josef lieber denn alle seine Kinder, darum, dass er ihn im Alter gezeuget hatte, und machte ihm einen bunten Rock. Da nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte denn alle seine Brüder, waren sie ihm Feind und konnten ihm kein freundlich Wort zusprechen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch feinder, also noch feindseliger. Josef wurde von Jakob bevorzugt. Er hatte ihn lieber als seine Brüder. Er gab ihm sogar besondere Kleider, dass jeder sehen konnte, dass Josef etwas ganz Besonderes in der Familie war. Und dann hatte Josef auch noch einen Traum, in dem sich alle seine Brüder in Form von Ehren vor ihm verneigten. Und Josef erzählte seinen Traum auch noch seinen Brüdern. Kein Wunder, dass es nichts als Hass und Neid zwischen Josef und seinen Brüdern gab. Der Hass ging sogar so weit, dass die Brüder Josef nach Ägypten in die Sklaverei verkauften, während sie ihrem Vater erzählt hatten, dass er von einem wilden Tier zerrissen und umgebracht wurde. In 1. Mose 39 wird uns dann berichtet, wie Josef von Potiphar, dem Finanzminister und Obersten der Leibwache des Pharao, als Sklave gekauft wurde. Im Hause Potiphars war Josef bald für sein ganzes Haus verantwortlich, weil dort in der Bibel steht, weil Gott mit ihm war, ihn reich gesegnet hatte. Aber auch da gab es bald Probleme, weil die Frau Potiphars mit ihm schlafen wollte. Und als er sich wehrte, warf sie ihm eine ungerechtfertigte Vergewaltigung vor. Als Folge davon landete Josef völlig schuldlos im Gefängnis. Ähnlich wie bei Potiphar machte Josef auch im Gefängnis Karriere. Wir lesen in 1. Mose 39, Vers 21, aber der Herr war mit ihm und neigte seine Huld zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis. Das heißt, auch im Gefängnis wurde Josef für das ganze Gefängnis als Gefangener verantwortlich, so wie er in Potiphars Haus für das ganze Haus verantwortlich war. Wenn wir uns dann in 1. Mose 40 weiter informieren, dann lesen wir, wie der Mundschenk und der Bäcker Pharaos ins Gefängnis kamen, weil sie sich beim Pharao etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und beide hatten einen Traum und Josef deutete die Träume des Mundschenks und Bäckers des Pharaos, weil Gott mit ihm war. 2 Jahre später lesen wir in 1. Mose 41, wie Josef dem Pharao den Traum von den 7 fetten und 7 mageren Jahren gedeutet hat. Pharao hatte den Traum geträumt und ihn danach vergessen. Und Gott gab dem Josef den Traum mitsamt der Bedeutung, sodass er dem Pharao das Reden Gottes erklären konnte. Mit diesem Traum kündigte Gott an, dass es ab sofort 7 fette Jahre mit einer tollen Ernte gibt und danach 7 Jahre Hungersnot, in der viele Menschen verhungern müssen. Und der Pharao setzte Josef über ganz Ägypten. Er gab ihm Macht, steht in der Bibel, über alle Menschen und alles, was in Ägypten passierte. Nach den 7 fetten Jahren kam die angekündigte Hungersnot. Vor der waren auch Jakob und seine Brüder betroffen. Und so kam Jakob und die Brüder Josefs nach Ägypten. Aber sie erkannten Josef nicht. Sie erkannten Josef nicht mehr. Und Josef prüfte und demütigte sie. Als Josef sich dann seinen Brüdern zu erkennen gab, hatten sie große Angst vor ihm. Sie waren ihm vollkommen ausgeliefert. Nicht im Traum konnten sie sich vorstellen, die Brüder Josef, dass der Bruder, den sie in die Sklaverei verkauft hatten, plötzlich über ihr Leben und ihren Tod entscheiden konnte. Aber Josef, der ein Bild für Jesus ist, erbarmt sich seiner Brüder. Und dann lesen wir in 1. Mose 45 ab Vers 4. Er sprach aber zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr in Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denket nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist, also Hungersnot ist, und sind noch 5 Jahre, dass kein Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und einen Fürsten in ganz Ägyptenland. Eilet nun und zieht hinauf zu meinem Vater und saget ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn in ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume dich nicht. Du sollst im Lande Großen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Klein und Groß, Vieh und alles, was du hast. Ich will dich da selbst versorgen, denn es sind noch 5 Jahre der Teuerung, auf dass du nicht verderbest mit deinem Hause und allem, was du hast. Josef spricht in diesen Versen die Schuld seiner Brüder an. Was sie ihm angetan haben, war ein Verbrechen. Sie wollten sein Leben zerstören. Sie wollten ihm die Sonderstellung, die er in der Familie hatte, heimzahlen, die ihm aber der Vater eingeräumt hatte. Sie wollten ihn vernichten. Was war das doch für eine hoffnungslos kaputte Familie? Und jetzt, da sie in der Hand Josefs waren und er die Möglichkeit hatte, sich zu rächen, da spricht Josef vom Plan Gottes in unserem Leben. Und wie Gott auf unseren krummen Linien gerade schreiben kann. Er spricht davon, dass sein Verkauf in die Sklaverei von Gott auf wunderbare Weise dazu verwendet wurde, um sie alle vor dem sicheren Hungerstod zu bewahren. Josef sagte, Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Und dann sagt Josef, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus. Was für eine Geschichte. Mich erinnert das in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es war Gottes Vorsatz, Gottes Vorhaben, dass alle Menschen durch den Sohn Jesus Christus von ihren Sünden erlöst werden können. Und jeder, der dieses Angebot annimmt und sich zu Gott bekehrt und ihm nachfolgt, der kann sicher wissen, dass alles, was ihm passiert, zu seinem Segen, zu seinem Besten dient. So steht es hier. Das heißt, rechne damit, dass die größten Wunden und die größten Verletzungen in deinem Leben durch Jesus zu einer Quelle des Segens, zu einer Quelle der Kraft werden für dich. Es ist für uns nur schwer zu begreifen, wenn wir in großer Not sind und wenn wir wie Josef von unseren Brüdern, von unseren Familien, von unseren Freunden und wem auch sonst böse behandelt und verletzt werden. Aber Gott wird sich um uns kümmern. Mein erster Punkt, Verletzungen gehören zu unserem Leben. Was Josef passierte, war wirklich schlimm. Seine eigenen Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft. Was muss passieren, dass Menschen so miteinander umgehen? Aber solche Dinge passieren bis heute. Wir werden alle aneinander schuldig. Wir tun uns gegenseitig Böses. Wir verletzen uns. Und jeder Mensch hat andere Verletzungen. Aber das müsst ihr euch merken, es gibt keinen Menschen ohne Verletzungen. Das gibt es nicht. Weil wir alles elende Sünder sind. Wir sind so kaputt von der Sünde und vom Stolz und Hochmut, dass wir mit unserer Sünde immer andere Menschen verletzen, uns selber verletzen. Und Verletzungen in unserem Leben haben viele Gründe. Die meisten Verletzungen kommen von unserer eigenen Schuld und Sünde, von unseren eigenen falschen Entscheidungen. Satan verführt uns zur Sünde, indem er uns Dinge verspricht, die er alle nicht halten kann. Der Mensch ohne Jesus verdirbt sich durch Lüste im Irrtum der Sünde, so steht es in Epheser 4, 22. Er verdirbt sich durch Lüste im Irrtum der Sünde, ist alles ein Irrtum. Sünde führt zu nichts als Lüge und zu Zerstörung in unserem Leben. Aber trotzdem fallen wir auf den Betrug der Sünde herein. Und so führen unsere eigenen falschen Entscheidungen zu vielen Verletzungen in unserem Leben. Bei Hiob kamen die Verletzungen vom Satan selber. Der Herr hat es zugelassen, dass er Hab und Gut und alle Kinder verloren hatte. Alles, was uns begegnet, muss in unserem Leben zum Glück immer an unserem Herrn Jesus vorbei. Jesus setzt dem Satan eine Grenze. Aber der Satan ist nach 1. Petrus 5,8 wie ein brüllender Löwe, der uns angreift. Dann gibt es Verletzungen durch andere Menschen. Menschen enttäuschen uns, Menschen verletzen uns durch ihren Egoismus, durch ihren Stolz. Sie berauben, verleumden, zerstören uns. Überall hören wir von Krieg, Streit, Problemen zwischen Menschen. Und dann gibt es auch Verletzungen durch andere Christen. Christen verwunden andere Christen innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu sollte eigentlich der Ort sein, an dem wir neben unserer Familie am meisten sein sollten. Denn die Gemeinde Jesu, das sind unsere Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Aber je mehr Berührungen und Begegnungen es gibt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, sich gegenseitig zu verletzen. Wenn uns das bewusst ist, dann können wir uns vor Verletzungen schützen, indem wir zwei Dinge tun. Wir müssen es lernen zu sagen, vergib mir, und wir müssen es lernen, Vergebung anzunehmen. Auch wenn wir wissen, dass der andere uns wieder verletzen wird. Das fällt uns nur dann schwer, wenn uns nicht bewusst ist, dass wir selber auch elende Sünder sind und keinen Tag ohne Sünde leben können. Nur wer selber stolz und hochmütig ist und seine eigene Sünde nicht im Blick hat, hat es schwer, anderen zu vergeben. Wer anderen nicht vergeben kann, sieht nicht, wie sündig er selber ist. Epheser 4,23, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Verletzungen gehören zu unserem Leben. Verletzungen unter Brüdern war das, was Josef in massiver Weise erlebt hat. Seine Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft. Wir müssen damit leben, dass jeder von uns in einer Welt voller Sünde immer wieder Opfer von Verletzungen wird. Aber dann kommt es sehr darauf an, wie wir mit diesen Verletzungen umgehen. Was tun wir, wenn wir verletzt werden? Wie reagieren wir auf die Bosheit anderer Menschen? Wie reagieren wir auf die Bosheit unter Brüdern? Mein zweiter Punkt, Vergebung muss persönlich angenommen werden. Wir lesen in unserem Text, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, da ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef möchte uns Gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan haben. Josef hatte seinen Brüdern schon lange vergeben. Wir haben das gelesen in 1. Mose 45. Hören wir nochmals, was Josef seinen Brüdern damals gesagt hat. Bekümmert euch nicht und denket nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Josef trägt seinen Brüdern ihre Sünde nicht nach. Er hatte seinen Brüdern gesagt, er hatte ihnen vollständig vergeben. Er wusste, dass der allmächtige Gott alles gut macht und auch die größten Katastrophen unseres Lebens zum Guten wenden wird. Für Josef war die Sünde seiner Brüder kein Problem, weil er wusste, ich bin immer in der Hand eines liebenden Vaters und nicht in der Hand von Brüdern, die mir Böses wollen, die mir Böses getan haben. Für die Brüder Josefs, die an Josef so furchtbar schuldig geworden waren, war die Sache nicht ganz so einfach. Sie hatten zwar gehört, dass Josef ihnen vergeben hatte, aber sie glaubten es nicht. Sie trugen ihre Schuldgefühle immer mit sich herum. Sie mussten immer an ihre Schuld denken, wenn sie Josef begegnet sind. Sie konnten sich das, was sie getan haben, selber nicht vergeben. Und deshalb nahmen sie die Vergebung Josefs auch nicht an. Sie pflegten ihre Schuldgefühle, ihre Wunden. Sie waren ständig damit beschäftigt, die Sache wieder in Ordnung, selber in Ordnung zu bringen. Aber das geht nicht. Schuld kann von uns sündigen Menschen niemals wieder gut gemacht werden. Schuld kann nur vergeben werden. Ohne Vergebung ist unsere Schuld immer da, immer gleich schlimm, immer mit der gleich großen Kraft der Zerstörung in unserem Leben. Deshalb bringt uns unvergebene Schuld am Ende in die Hölle. Deshalb ist unvergebene Schuld für uns Menschen ein riesiges Problem. Die einzige Möglichkeit, Schuld zu beseitigen und Schuld für immer aus der Welt zu schaffen, ist die frei geschenkte Vergebung durch Jesus Christus. Nur das Blut Jesu hat die Kraft, völlig kaputte Beziehungen vollständig zu heilen und vollständig gesund zu machen. Jesus ist nach Offenbarung 1,5 der, der uns geliebet hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Nur Jesus kann deine Sünde abwaschen, weil er dafür teuer bezahlt hat. Du kannst das nicht. Du bist voller Sünde. Du bist ein elender Sünder, in dem nichts Gutes wohnt. 1. Johannes 1,7, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gemeinschaft untereinander ist nur möglich, wenn das Blut Jesu uns von aller Sünde reingewaschen hat. Gemeinschaft ohne die Vergebung Jesu, ohne die Kraft seines Blutes, ist immer zum Scheitern verurteilt. Denn wir brauchen für wirkliche Gemeinschaft die Reinheit von aller Sünde und nicht nur die Reinheit von einem Teil der Sünde. 1. Johannes 1, 8-9, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wir sind Sünder. Wer glaubt, keine Sünde zu haben, verführt sich selber und lügt sich in die eigene Tasche. Wir werden unsere Sünde nur durch die demütige Bitte um Vergebung los. Ohne Buße und Umkehr zu Jesus gibt es keine Vergebung. Deshalb sagt Petrus in Apostelgeschichte 3,19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilget werden. Die Brüder Josefs hatten große Probleme, sich selber zu vergeben. Und sie konnten auch die geschenkte Vergebung nicht annehmen. Das ist bis heute das Problem vieler Christen. Sie wollen ihre Sünde immer noch selber wieder gut machen, aber das geht nicht. Wer so denkt, hat keine Ahnung, wie schlimm unsere Sünde wirklich in den Augen Gottes ist. Du kannst das nicht mehr gut machen. Wer glaubt, seine Sünde selber bezahlen zu können, der lebt immer noch unter der Macht der Sünde. Wir können ohne das Blut Jesu niemals unsere Sünde wieder gut machen. Wisst ihr, wir haben keine Ahnung, wie schlimm unsere Sünde in den Augen Gottes ist. Ich kenne das auch nicht, ich verstehe meine Sünde auch nicht. Aber sie ist furchtbar für unseren Herrn. Wir finden in Jesaja 53 Folgendes, wo uns berichtet wird, wie sehr die Sünde, unsere Sünde Jesus gequält hat, Jesaja 53, 3 bis 5. Er, Jesus, war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der da geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Wir haben mit unserer Schuld und Sünde Jesus mehr Schmerzen zugefügt, als wir uns das vorstellen können. Wir haben keine Ahnung, was wir ihm angetan haben. Jesus erlebte totale Verachtung, unglaubliche Schmerzen, schlimme Plagen, furchtbare Wunden. Aber wir glauben das nicht. Aber es ist so. Du bist mit deiner Schuld und Sünde am Tod Jesu und an seinen Qualen. Du bist schuld daran. Deine Schuld ist so schlimm, dass du niemals in der Lage bist, das selber zu tragen. Deshalb ist Jesus der einzige Weg, uns Vergebung und Heilung zu schenken. Und deshalb sagt Jesus, oder deshalb sagt Jesaja, durch seine Wunden sind wir geheilet. Haben wir das gehört? Durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Durch Jesu Wunden ist alles bezahlt. Eine andere Möglichkeit der Heilung deiner Seele, deines Lebens, gibt es nicht. Eine andere Möglichkeit der Heilung für die Sünde, die dich zerstört, gibt es nicht. Deshalb werden Menschen, die Buße tun und Jesus annehmen, sie werden frei von Mächten, frei von Bindungen, frei von Krankheiten. Die Brüder Josefs haben die Vergebung Josefs nicht angenommen. Sie wollten es selber wieder gut machen. Aber das geht nicht. Und die Folge war Angst und Furcht in ihrem Leben. Deshalb lesen wir in Vers 15, die Brüder Josefs aber fürchteten sich. Völlige Heilung und Befreiung von den Folgen der Sünden gibt es nur bei Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Christen jeden Stolz, jeden Hochmut und jede Selbstgerechtigkeit ablehnen. Wir sind und bleiben ohne Jesus vollkommen verloren auf dem Weg in die Hölle. Und wir alle sind in gleicher Weise auf die Vergebung Jesu angewiesen. Deshalb lesen wir in Jakobus 5, 16. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn einer dem anderen seine Sünde bekennt, dann bleibt kein Platz für Hochmut. Christen, die mit ihren frommen Leistungen prahlen, sind eine Schande für die Gemeinde Jesu. Christen, die von ihrer Sünde reden und bitten, dass du für sie betest, die können gesund werden. Wenn Jakobus sagt, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, dann geht es um geistliche und auch um körperliche Gesundheit. Ihr müsst das mal im Zusammenhang lesen. Sündenbekenntnis untereinander hat eine ungeheure Kraft. Und Sündenbekenntnis ist so wichtig. Das gemeinsame Gebet mit Buße und der Bitte um Vergebung bringt uns alle auf die gleiche Ebene. Wer in Demut mit einem bußfertigen Herzen zu Jesus kommt, dessen Gebet hat eine große Kraft. Kommen wir zu unserem Text weiter. 1. Mose 50, 16. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, also soll dir Josef sagen, lieber vergib deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Lieber so vergib nun die Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinete, dass sie solches mit ihm redeten. Unglaublich, auf was für Ideen die Brüder Josefs kommen. Sie bringen Josef eine Botschaft ihres gerade erst verstorbenen Vaters. Als ob Jakob seinem Sohn Josef etwas vorenthalten hätte. Das war doch gelogen. Jakob und Josef hatten vor dem Tod Jakobs doch alles besprochen. Aber die Brüder Josefs glaubten nicht, dass Josef ihnen wirklich vergeben hatte. Und so benutzten sie ihren verstorbenen Vater als Druckmittel, um Josef gnädig zu stimmen. Und wie reagiert Josef? Aber Josef weinte, dass sie solches mit ihm redeten. Josef hatte seinen Brüdern schon lange vergeben. Es tat ihm weh, dass sie ihm das nicht glauben wollten. Wie oft hatte er ihnen das gesagt, dass er ihnen vergeben hatte? Aber sie hielten an ihrer Sünde fest. Sie versuchten es selber wieder gut zu machen, auch wenn das gar nicht möglich war. Auch du kannst für deine Sünde nicht bezahlen. Verstehen wir das doch endlich. Warum glauben wir das nicht? Warum sind wir so stolz und so eingebildet? Warum verstehst du nicht, dass nur Jesus dir vergeben kann? Dass nur Jesus dich heil machen kann? Vergebung ist etwas Gewaltiges. Es ist das Schönste, was es gibt. Es ist so heilsam, so befreiend, so voller Kraft Gottes. Und dann 1. Mose 50, 18, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Diese Haltung völliger Unterwerfung und Hingabe ist das einzig Richtige für uns Christen. Unsere Schuld und Sünde war so schlimm, so teuer für Jesus, der uns alles vergeben hat, dass es keinen Grund mehr gibt, für sich selber zu leben. Paulus sagt, wir sind Knechte Jesu Christi. Jesus hat so viel für uns getan. Wir werden in der Herrlichkeit begreifen, wie viel er für uns getan hat. Wir haben hier keine Ahnung. Für uns zählt nur noch Jesus. Römer 14, 7 bis 8. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. In unserem Leben dreht sich alles nur noch um Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Einzige, der unserem Leben Sinn gibt, der aus Bösem Gutes machen kann. Wir leben für Jesus, weil es kein besseres Leben auf dieser Erde gibt. Ihr müsst es ausprobieren. Viele Christen glauben das nicht. Aber für den Herrn zu leben, ist besser als alles, was diese Welt dir bieten kann. Und dann mein dritter Punkt, in Gottes Hand werden Verletzungen zum Segen. 1. Mose 50, 19, Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Josef sieht seine angsterfüllten Brüder vor sich, die ihm nicht abnehmen wollen, dass er ihnen vergeben hat. Und dann sagt Josef zweimal in Vers 19 und 21, fürchtet euch nicht. Menschen ohne Vergebung haben allen Grund, sich zu fürchten. Wer keine Vergebung hat, der kommt in die Hölle. Wer keine Vergebung hat, muss für Schuld und Sünde selber bezahlen und das kann er nicht und deshalb wird er verdammt. Aber Josef sagt seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Josef ist nicht Gott, auch wenn er der Höchste in Ägypten war. Er ist unter Gott, das wusste er. Nicht Josef hat das Recht auf Rache und du auch nicht. Nicht Josef spricht Gerechtigkeit und du auch nicht. Das macht Gott selber und Gott ganz allein. Und wenn Josef unter Gott ist, dann heißt das, dass auch alles, was er tut, das vor Gott verantworten muss. Auch Josef fürchtet Gott. Auch Josef kann nur das tun, was Gott von ihm haben will. Diese Haltung gilt für alle Christen. Wir sind unter Gott. Wir sind seine Diener. Und wir haben nicht das Recht, uns über die Sünde anderer Menschen zu erheben. Wir alle leben aus der Gnade. Wir sind nicht besser wie alle anderen um uns herum. Wir sind die gleichen elenden Sünder. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Römer 3, Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten. Und dann kommt ein gewaltiger Satz, den wir uns ganz tief einprägen sollten. 1. Mose 50, 20. Josef sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. Josef spielt die Sünde seiner Brüder nicht herunter. Er sagt, es war halb so schlimm, das sagt er nicht. Es war furchtbar, es war Sünde. Er sagt ihnen, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Das war eure Absicht. Ihr wolltet mich zerstören. Ihr wolltet mich vernichten. Eure Motive waren satanisch. So ist das bei jeder Sünde. Sünde kann nicht verniedlicht werden oder heruntergespielt werden. Sünde bleibt Sünde und Sünde muss gesühnt und vergeben werden. Und dann kommt das große Aber Gottes. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Aus Bösem Gutes machen, das kann nur unser Gott. Aus satanischen Absichten und bösen Absichten einen göttlichen Erfolg zu machen, das kann nur unser Gott. Die Umkehrung böser Absichten, sodass am Ende etwas Gutes daraus entsteht, das kann nur unser Gott. Darauf ist Gott spezialisiert. Das hat er uns versprochen. Weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Deshalb bleiben wir bei allem Bösen, das uns begegnet, nicht beim Bösen stehen. Wenn uns Böses begegnet, dann überlassen wir alles Gott. Und dann fragen wir uns nicht, welche Folgen das Böse hat, sondern wir fragen uns immer, was Gott daraus machen wird. Und wir rechnen immer damit, dass unsere Wunden, unsere Verletzungen und Schwierigkeiten zum Segen werden. Das gilt auch für uns Christen. Josef hatte Gottes Wunder in so vielen Niederlagen, so vielen Schwierigkeiten und so vielen Ungerechtigkeiten erlebt. Er hatte es gelernt, die böse Situation nicht zu beurteilen, wenn sie auf dich zukommt, sondern immer seinem Gott zu vertrauen. Hebräer 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir wissen, unser Herr hat immer alles in der Hand, auch wenn es wie eine große Niederlage aussieht. Deshalb vertrauen wir ihm, auch wenn wir nicht sehen und seinen Plan nicht erkennen können. Und noch etwas steht in Vers 20, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. Das Wunder, das Gott durch Josef getan hatte, war gewaltig. Er war der Chef in Ägypten, er hatte den Traum gedeutet, er hat das Korn gesammelt. Unglaublich, was Gott macht. Josef hat einen Segen für viele Menschen. So erhalten viel Volks. Wir denken zu klein, wenn wir nur unser Leben sehen, unseren Einflussbereich. Gott sucht Leute wie den Josef, die in großer Not nie aufhören, ihm zu vertrauen. Gott sucht Leute, die alle Hilfe von ihm erwarten. So wie David in 1. Samuel 30, der beim Anblick der verbrannten Heimatstadt Ziklag mit den ganzen verschleppten Frauen und Kindern weinte, bis er nicht mehr weinen konnte. Und dann lesen wir in 1. Samuel 30, 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wir gehen durch manche Not, ja, das gehört zu unserem Leben. Wir erleben manche Verletzungen. Aber wir können allen Menschen sagen, die uns Böses zufügen, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und dann sagt Josef seinen Brüdern, dass er sie niemals im Stich lassen wird, obwohl sie ihm so viel Böses getan haben. 1. Mose 50, 21, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Was Josef macht, ist einfach unglaublich. Die Brüder, die ihn in die Sklaverei verkauft haben, die vor ihm waren, über die er Macht hatte, denen begegnet er mit einem Herz voller Liebe. Hier steht, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Das ist die Art Jesu, der sein Leben für uns gelassen hat. Das ist das Verhalten von Menschen, die wirklich zu Jesus gehören. Römer 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Römer 12, 20 bis 21. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mein vierter und letzter Punkt, unterwegs zur himmlischen Heimat. 1. Mose 50, 22, also wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre. Josef lebte 110 Jahre von geschenkter Vergebung, von gelebter Vergebung. Vergebung ist etwas Herrliches. Es ist das Größte, was wir erleben können. Während ein Leben ohne Vergebung das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann, es merken die Leute immer dann, wenn es ans Sterben geht. Weil es immer in der Hölle endet. Josef erlebte die Fürsorge und Treue Gottes in seiner vollkommen kaputten Familie. Es war eine Familie voller Hass und Streit, in der Gott aus Bösem Gutes gemacht hatte. So etwas kann nur unser Gott machen. So etwas schenkt Gott denen, die ihm blind vertrauen. 1. Mose 50, 23, und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Deshalb gleichen die Kinder Machirs, Manasses Sohnes, zeugten auch Kinder auf Josefs Schoß. Josef erlebte Kinder und Kindeskinder, den Inbegriff des Segens. Wenn Josef sie auf seinem Schoß hatte und seine Familie ansah, dann konnte er nur danken. Das war nicht zu fassen, wie sehr Gott ihn gesegnet hat. Das hatte er nicht verdient. Es war nichts anderes als ein Geschenk der Gnade und Liebe Gottes. Und dann Vers 24, und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe und Gott wird euch heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Josef war alt und hochbetagt. Er hatte viel Not, aber auch viel Segen und Hilfe Gottes erfahren. Und dann redet er von dem Land, das Gott Abraham und Isaac geschworen hat. Für uns ein Hinweis auf den Himmel. Denn wir, die wir zu Jesus gehören, sind auf dieser kaputten Erde nicht zu Hause. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern in Lukas 10, 20, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wisst ihr, das ist der größte Grund der Freude, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Wirklich, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Wir wissen, dass wir zu Jesus gehen in unsere himmlische Heimat. Wenn wir hier unsere Augen zumachen, dann sind wir einen Augenblick später bei unserem Herrn Jesus Christus in der ewigen himmlischen Heimat. Nur dort sind wir wirklich zu Hause. 1. Mose 50, 25. Darum nahm er einen Eid von den Kindern Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so führet meine Gebeine von dannen. Also starb Josef, da er war 110 Jahre alt. Und sie salbten ihn und legten ihn in eine Lade in Ägypten. Auch im Sterben stand nicht die Hoffnungslosigkeit im Mittelpunkt, sondern die Hoffnung auf das verheißene Land, auf den Himmel. Deshalb wollte Josef, dass seine Gebeine mit ins verheißene Land genommen wurden. Er wusste, die Großfamilie wird Ägypten verlassen. Er wusste, es wird passieren, Gott hat es vorhergesagt. Die Hoffnung auf den Himmel ist tief in uns verankert. Wir wissen, nicht wir vermuten, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dass unser Herr Jesus uns zu sich holen wird. Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere Zukunft ist nicht hier auf dieser vergänglichen Erde, in der alles vergehen und verbrennen wird, wenn Gott diese Welt richtet. Wir wissen um himmlische Wohnungen, um eine unfassbare Herrlichkeit, die auf uns wartet. Jesus, unser Herr und Heiland, wird uns persönlich begegnen, mit Kraft und Herrlichkeit und mit einer unfassbaren Liebe. Mit einer unfassbaren Liebe wird er uns begegnen. Darauf freuen wir uns von ganzem Herzen. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese tolle Geschichte, Herr. Lass uns das doch verstehen, wie gut du es mit uns meinst. Dass es sich lohnt, nicht auf das Böse zu sehen, sondern auf das Gute, was du daraus machen wirst. Deine Wege sind wunderbar, Herr. Hilf uns, dir zu vertrauen, egal was kommt. Du stehst immer zu deinen Kindern. Das wissen wir. In Jesu Namen. Amen.